Herzlich willkommen bei Paula Liebenlein. Mein heutiger Gast ist Dominik, der so ein bisschen geschoben, halb gezogen wurde und auf alle Fälle hier ist und über die Schwierigkeit spricht, er selbst zu sein und sich zu zeigen. Ganz viel Spaß beim Hören.
Hi.
Ich freue mich, dass du da bist. Ich frage dich, bist du freiwillig hier oder wurdest du hergeschickt?
Ich bin freiwillig hier tatsächlich.
Okay.
Und wurde ja doch, ich bin freiwillig hier.
Und wurde hergeschickt. Aber geschrieben hast nicht du mir, sondern deine Frau, ne?
Freundin, genau,
ja. Freundin, ja, Partnerin. Die sich Sorgen um dich machte oder sagte, jetzt ist es aber an der Zeit?
Ja, sie macht sich Sorgen in dem Fall, dass ich habe Probleme mit mir rumtrage, die ich nicht erst seit heute habe. Und ja, ich irgendwann mal in Gang kommen muss, sie aufzuarbeiten.
Mhm.
Tatsächlich. Und dann hatte ich mal aus Spaß gesagt, ja, ich kann ja auch zu Paula gehen. Und dann hier bin ich.
Okay, fangen wir an, die Probleme mal auszupacken. Welche sind es denn?
Akut schwer zu sagen. Es ist so, dass ich Probleme habe, Vergangenes vergangen sein zu lassen, sondern projiziere viele Sachen aus meiner Kindheit in meine jetzige Partnerschaft, unter anderem mit meinem Kind auch. Und das ist halt schwierig, weil ich dann immer Situationen habe mit meiner Freundin, wo ich sage, ah, das war mit meiner Stiefmutter so.
Mhm.
Und bin dann wieder das Kind. Und da muss ich probieren, rauszukommen. Und das ist halt manchmal nicht so einfach.
Aber den ersten Schritt hast du ja schon getan, indem du verstehst, was passiert, ungefähr.
Genau.
Zumindest hinterher wahrscheinlich.
Ja, währenddessen teilweise auch, aber es ist dann nicht immer so einfach, direkt zu sagen, okay, ich muss jetzt umswitchen und ich muss es anders betrachten.
Ja. Kannst du ein Beispiel nennen, wann das passiert?
Wenn ich in stressigen Situationen bin oder es nicht geregelt ist, würde ich behaupten.
Konkreter?
Konkret putzen.
Ja.
Wenn es einfach um die Wohnung putzen geht und ich sage, ich mache das noch, dieses Typische, was man gerne mal so sagt, und ich es dann noch machen will, es vergesse, nicht mache und dann entsteht eine Situation, die ich so von früher kenne, würde ich behaupten, als aus meinem Elternhaus, wo ich dann dafür Ärger bekommen habe und jetzt gar nicht der Fall wäre, dass ich Ärger bekomme, nur dass es halt doof ist, dass ich jetzt nicht aufgeräumt habe. Aber es ganz okay, einfach okay wäre, glaube ich, wenn ich es dann mache. Und dann entstehen ganz, ganz wilde Szenarien mit wirklich Streit, mit ganz viel Streit.
Die dann, also die Wut kommt dann aus dir, aber über die Situation. Also nehmen wir an, deine Freundin sagt, ach Mann, du wolltest das doch aufräumen.
Ja, dann ärgere ich mich über mich selber auch, weil ich es ja machen wollte, es dann vergessen habe. Dann probiere ich mich zu verteidigen. Und dann bin ich nur noch in diesem Modus, mich zu verteidigen, ohne noch ihre Sicht zu sehen oder das Gesamte, wo ich sagen kann, okay, das, klar verstehe ich dich. Und natürlich ist es gerade Quatsch, dass wir uns so über dieses Thema streiten, weil es einfacher wäre zu sagen, ja, klar, du hast recht. Wenn, also,
ja,
simpel gesagt.
Ja. Und wie lang ziehen sich diese Streits dann?
Gar nicht, es geht von 5 Minuten bis zu einer Stunde. Früher waren es auch mal Nächte.
Mhm.
Bevor meine Tochter geboren ist, waren es Nächte. Jetzt natürlich nicht mehr ganz so, weil man dann doch schon mal schnell runterschalten kann. Aber das ist dann auch alles eher wegen meiner Tochter, dass wir dann schnell wieder auf einen Nenner kommen müssen auch natürlich. Und im Nachgang kann man es dann wieder besprechen. Aber es ist wirklich viel, was bei mir nicht aufgeräumt ist, dass ich überhaupt in diese Situation komme, muss gar nicht erst sein.
Erzähl doch mal von deiner Familie, also aus deiner Kindheit. Die Stiefmutter klingt ja bedrohlich.
Ja und nein. Also es war in der Kindheit, war nicht alles fein. Also meine Stiefmutter kam in mein Leben, als ich Grundschule 8 Jahre alt war, würde ich jetzt behaupten. Und da war es mir noch nicht bewusst, aber dann in der Teenager-Zeit, würde ich behaupten, an was ich mich erinnern kann, war es dann wirklich immer eine Zweiklassengesellschaft zwischen meinem Stiefbruder und mir. Das habe ich schon wahrgenommen und es war wirklich, zwischenzeitlich war es Hassen. Also, dass ich meine Stiefmutter auf den Tod nicht abkonnte, weil sehr viel unfair war mir gegenüber. Und ja, also.
Das heißt, dein Stiefbruder ist aus der Beziehung entstanden?
Nee, aus der vorderen. Also der kam mit meiner Stiefmutter dazu.
Ach so, okay. Also der ist nicht mit deinem Vater verwandt.
Nein, genau.
Okay,
genau.
Alles klar, verstehe. Und ist der ungefähr gleich alt wie du?
Nee, der ist 5 Jahre älter.
Mhm. Okay. Und deine Mutter ist verstorben oder haben die sich getrennt?
Meine leibliche Mutter, die haben sich schon getrennt, als ich eins war. Also schon lange getrennt und dann verstorben vor 6 Jahren, 8 Jahren.
Okay.
Circa 8.
Aber du bist beim Vater aufgewachsen.
Ja.
Darf ich fragen, warum hat deine Mutter sich dagegen entschieden oder war die nicht in der Lage, dich aufzunehmen oder zumindest halb?
Das war so geregelt. Also ich war seit jeher bei meinem Vater und meine leibliche Mutter war dann am Anfang zwar noch da, da mein Vater im Schichtbetrieb, würde ich sagen, gearbeitet hat, sodass er nachts auch viel arbeiten musste. Und dann war sie da, meine ich. Also sie sollte da gewesen sein, was sie auch nicht immer war, glaube ich. Also sie, was war die Frage?
Ja, war sie da, trifft es schon ganz gut. Also was war mit deiner Mutter? Warum war sie da und doch nicht da? Erzähl mir das.
Weil sie, ich würde jetzt sagen, eine Rumtreiberin war. Also war viel in Kneipen, hat ihr Leben eher so gelebt, als ob man kein Kind hat, würde ich
sagen. Also
so
ist sie eine Alkoholikerin?
Sie war eine Alkoholikerin, ja.
Mhm. Okay.
Also nicht offen, aber ja, doch, würde ich.
Ja, also das ist wichtig zu differenzieren, weil eine Rumtreiberin kann auch jemand sein, die einfach etwas sorglos ist. Alkoholikerin bedeutet, dass sie suchtkrank ist. Mhm. Dann ist es ja eine weise Entscheidung, dass du beim Vater geblieben bist.
Ja, das war ja nicht, also.
Ja.
Ja.
Na, regeln Leute auch anders, ne? Also.
Ja, okay.
Ja. Und dein Vater war kein Alkoholiker?
Nein.
Okay. Und hat aber im Schichtdienst gearbeitet, das heißt, es gab da auch keinen.
Es gab nicht viel Spielraum, weil als Lokführer ist es wohl so, dass man dann arbeiten muss nachts.
Mhm, ja.
Und dadurch war es die ersten Jahre, ehe meine Stiefmutter dann dazu kam oder mein Vater sich eine neue Frau kennengelernt hat, war das wohl noch so, dass meine leibliche Mutter auch mit bei uns gewohnt und gelebt hat und auf mich aufgepasst hat, sowie auf meine Halbgeschwister, die ich auch noch habe.
Von ihm oder ihr?
Ihr. Ihr und einem neuen Mann.
Oh, warte mal, das ist jetzt ganz verworren. Das heißt, deine Eltern haben sich getrennt, aber sie hat sich dann mit einem anderen Partner zusammengetan, von dem Kinder bekommen und das ganze Konvolut ist dann zu dir gekommen, um auf dich aufzupassen.
Genau. Also mein Vater hat tatsächlich auch noch auf meine Halbgeschwister mit aufgepasst, wenn meine leibliche Mutter unterwegs war.
Und der Vater von denen wiederum? Man weiß es nicht.
Ich würde jetzt auch sagen, hat auch ganz viele Probleme gehabt und immer noch. Also.
Mhm. Gut. Hast du zu diesen Halbgeschwistern ein Verhältnis heute?
Sehr, sehr wenig.
Sind die denn gesund oder?
Ja.
Und weißt du, ob deine leibliche Mutter inzwischen trocken ist?
Nee, die ist ja tot.
Ach, die ist tot, um Gottes Willen. Entschuldigung.
Die ist seit 2016 gestorben.
Aber ist sie an den Folgen der Alkoholerkrankung gestorben?
Nee, das war wohl ein Gehirntumor.
Ja, okay, alles klar. Jetzt habe ich, glaube ich, alles in Order. Entschuldigung, ich war total durcheinander durch so viele
alles gut.
Verschiedene Faktoren.
Ja.
Es ist ein Riesenchaos. So, die Stiefmutter kam dazu, da warst du 8. Sie hatte ein 5 Jahre älteres Kind bei sich und die beiden sind bei euch eingezogen.
Ja.
Okay. Wie war denn eure Anfangsbeziehung?
Also, ich erinnere mich, dass sie gut war. Also da habe ich jetzt noch nichts Negatives mit 8, 9, 10. Das war Grundschule, dann weiterführende Schule. Da war, glaube ich, erstmal nichts. Das war gut, denke ich.
Wann fing für dich die Krise an?
Ich würde jetzt pauschal behaupten also extrem war es dann mit 15, 16 auf jeden Fall.
Wie hat sich das geäußert?
Lautstarke Diskussionen über die ganze Wohnung. Ich bin zwischenzeitlich 4 Wochen bei meiner Großmutter gewesen und ich glaube ab 16, ja, da war das dann auch so, dass ich die Sommerferien, also allgemein alle Ferien immer bei meinem besten Kumpel war, ich so viel wie möglich nicht zu Hause sein wollte. Und da war das am extremsten, würde ich behaupten, und dann später auch nochmal mit 18, 19 und davor würde ich behaupten, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, war es immer ein großes Auf und Ab.
Wann, falls du dich erinnerst, wann ist dir zum ersten Mal aufgefallen, dass du anders behandelt wirst aus deiner Sicht wie dein Stiefbruder?
Ich glaube, das schon recht früh, weil ich mich erinnern kann, dass es um banale Sachen wie das Abendbrot ging und mein Stiefbruder Nutella-Brot bekommen hat. Und ich nicht.
Weil?
Darum.
Ohne Erklärung.
Ich meine ja. Also es gab keine Wahrheit so. Das war nicht zu hinterfragen.
Was hast du bekommen?
Brot mit Käse, Brot mit Wurst.
Also Nutella galt schon als Belohnungsinstrument?
Abends würde ich behaupten, ja. Weil es, meine ich, darum ging, dass er das immer so gegessen hat und dann ist das halt so. Er isst nichts anderes abends.
Okay, und wenn sie vielleicht wollte, dass du was Gesünderes isst?
Ja, natürlich kann das sein. Habe ich oft, also nicht nur in dem Bezug, sondern auch auf andere Dinge, habe ich immer gedacht, ja, sie wollte nur das Beste für mich. Und hat mich ja am Ende des Tages auch erzogen. Also so wie ich jetzt sitze, ist viel ihr Verdienst auch, da ich wirklich auch Problemkind war, wenn man nach meinen Lehrern ging. Und deswegen, möglicherweise wollte sie nur das Beste für mich. Aber das...
Hat sich anders angefühlt.
Ja.
Hast du das mal mit ihr besprochen?
So direkt, ja. Ja, weiß ich nicht genau. Schon.
Inwiefern?
Also es gab immer wieder Aussprachen, also auch von der Familie her zu viert dann, wenn es wieder eskaliert ist oder dauerhaft eskaliert ist, dass dann sagen wir uns alle vier zusammengesetzt haben und drüber gesprochen haben, dass ich wieder bessern muss. Das und eigentlich gab es mal einen Wendepunkt, als meine leibliche Mutter dann verstorben war, dass ich für mich eigentlich gemerkt habe, okay, meine Mutter ist gar nicht tot, weil meine Stiefmutter meine Mutter ist, dass sie immer noch da ist. Also es ist recht ambivalent, würde ich behaupten, wenn ich zum einen sage, okay, meine Stiefmutter war in bestimmten Dingen unfair mir gegenüber, aber sie ist auch mehr meine Mutter, als meine leibliche Mutter es jemals gewesen war.
Ja.
Deswegen ist es schwierig zu sagen, aber eine richtige Aussprache, ich glaube, die gab es nie, weil wir es einfach beide weggenickt haben, da man sich, glaube ich, als ich dann irgendwann ausgezogen bin, wurde alles besser. Dann waren die Probleme vorbei, ich habe nicht mehr zu Hause gewohnt und diese ganzen Konflikte, die es beim Zuhausewohnen gab, waren ja nicht mehr existent. Es war dann nur noch, man hat sich 5 bis 10 Mal im Jahr gesehen und das war's. Und dann konnte man sich nicht mehr richtig streiten.
So kann man schon.
Ja, natürlich.
Wie alt bist du jetzt?
Ich bin 29.
Wie ist euer Verhältnis heute?
Ich würde behaupten, es ist gut.
Würdest du sagen, sie kennt dich? Was du denkst, was du fühlst, was dich traurig macht, was dich glücklich macht?
Nein.
Kennt dein Vater dich?
Nein.
Kennt deine Freundin dich?
Ja.
Und deine Freunde? Kannst du dich denen gegenüber öffnen?
Ja.
Okay. Ich frage nur deshalb, weil ich so den Eindruck habe, dass ganz häufig in Eltern-Kind-Beziehung eine Erwartungshaltung entsteht, logischerweise, die davon ausgeht, dass die Eltern ihre Kinder kennen müssen. Gleichzeitig teilen Kinder ab einem gewissen Alter ganz erstaunlich wenig mit ihren Eltern. Und vor allen Dingen, wenn dann irgendwelche Geschichten hochkommen, die noch nicht verarbeitet sind und sie die Eltern nicht daran teilhaben lassen, haben die Eltern natürlich überhaupt keine Ahnung, worum es eigentlich geht. Das bedeutet, die müssen alleine mit den Auswirkungen dessen klarkommen, nämlich das Kind ist patzig, das Kind antwortet auf Anrufe nicht, das Kind schmollt an Weihnachten aus irgendwelchen Gründen. So, ne? Und wenn man so Leute fragt, wissen die erstaunlich wenig über ihre Eltern und umgekehrt. Vielleicht ein bisschen mehr, aber wenn man sich nicht wirklich mitteilt, woher sollen die es wissen? Ne? Die können ebenso wenig Gedanken lesen wie alle anderen. Und wo man sich nicht mitteilt, gibt es natürlich wenig Chancen auf Aufklärung und dementsprechend Heilung, weil die eben nicht Gedanken lesen können, sondern nur mit dem umgehen müssen, was ihnen serviert wird. Nämlich zum Beispiel ein Teenager, ein junger Erwachsener, der bockig am Tisch sitzt und wutentbrannt auf das Nutella-Brot starrt, weil es das einzige Beispiel ist, was du genannt hast, was möglicherweise abseits deiner Erinnerung aus einer Diskussion entstanden ist, dass dein Bruder nichts anderes essen wollte und tierisch Theater gemacht hat, wenn es was anderes gab und du eigentlich okay warst mit Käse, was natürlich viel besser ist, seien wir ehrlich, als Brotbelag. Ja? Du es aber so interpretiert hast, aus deinem Mangel heraus, weil deine Mutter einfach keine Mutter war, also deine leibliche, dass du, der sich sowieso so wenig geliebt fühlt, ja, und von allen hin und her geschoben, das quasi zu einem weiteren Beweis deines nicht liebenswerten Daseins gemacht hast. Kurz und wortreich erklärt. Verstehst du, wie ich meine?
Ja.
Ja. Also nur so, ne? Um das Nutella-Brot-Beispiel ist wahrscheinlich
schwierig.
Schwierig, aber ne, manchmal, wollte nur beschreiben, wie es manchmal so um die Ecke geht, obwohl die Absicht eigentlich in eine ganz andere Richtung ging. Ne? Bloß die Interpretation, die man draufgelegt hat, die machte dann, also verstärkte das, was du sowieso glauben musstest, ja, zwangsläufig. Du wirst eigentlich für den du bist, nicht geliebt, weil sogar deine Mutter will lieber in der Kneipe sein als mit dir.
Ja.
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 Verstehst du, was ich meine?
Ja, richtig, ja. Aber ja. Ich dann, um auf das Thema mit meiner Stiefmutter nochmal zu kommen, es ist ja, also dann ist das Nutella-Brot wirklich ein sehr schlechtes Beispiel. Ja. Da gab es jetzt so noch diverse Sachen, ob es darum ging, was durfte mein Stiefbruder mit 16, mit 17, was durfte ich mit 16, mit 17?
Sag mal, was denn zum Beispiel?
Ganz, ganz banal rausgehen, sich mit Freunden treffen, aufgehen, also wie lange darf man wach bleiben? Früher ja noch eine Fernsehzeit. Ich weiß gar nicht, ob es das heutzutage noch so gibt.
Die gucken ja gar kein Fernsehen.
Ja, ich weiß. Also, ja. Genau. Das war auch alles unterschiedlich. Es waren die Klamotten, die gekauft wurden, die getragen wurden. Also so hab ich es empfunden. Ich musste natürlich sehr viel auftragen.
Ja.
Zum einen wollte ich das auch. Klar, es war mein älterer Bruder. Mhm. Und da will man die Sachen irgendwo auch tragen. Bei manchen Sachen halt nicht. Und es wurde meiner Meinung nach halt nie gefragt, ob ich das wirklich möchte, ob ich das immer noch möchte bei bestimmten Sachen. Dann, klar, ist ein Käsebrot schön, aber wenn ich den Käse darauf nicht mag, bringt mir das Käsebrot nichts.
Ja, das stimmt.
Wenn ich einen Butterkäse mag, ja, aber Tilsiter als 12-jähriges Kind nicht. Und dann gesagt wird, ich es da nicht esse und dann gesagt wird, aber du isst es ja sonst, finde ich schwierig.
Das heißt, du hast grundsätzlich das Gefühl, dass auf deine Bedürfnisse nicht eingegangen wurde oder zu wenig.
Ja, auch weiteres Beispiel wäre da jetzt ein ganz krasses. Morgens aufstehen war immer sehr getaktet bei uns mit drei Leute, die morgens aufstehen müssen. Mit meinem Bruder, meiner Stiefmutter und mir. Wir beide mussten zur Schule. Meine Stiefmutter musste sich fertig machen, weil sie sich fertig machen wollte. Und wenn ich dann zu spät aufgestanden bin, durfte ich nicht mehr ins Bad. Mhm. Und wenn man dann Bedürfnisse hat, weil man auf Klo gehen muss, durfte ich das nicht. Und dann wurde halt, ja, musste man sich anders behelfen, dass man
einen Eimer pinkelt oder was?
Zum Beispiel.
Und das war bei deinem Bruder nicht so, wenn der früher zu spät aufgestanden ist?
Dann wurde das irgendwie gedreht. Also ich habe das nicht immer so mitbekommen, aber das wurde natürlich irgendwo dann gemacht, dass sie dann kurz rausgeht und ihn dann 10 Minuten kurz mal ins Bad lässt.
Hat dein Vater das mitgekriegt?
Ich würde behaupten, nicht bewusst. Das hat er auch mal gesagt, dass er das alles, die Erziehung komplett in die Hand meiner Stiefmutter gegeben hat und er dann sehr mit, ja, arbeiten gegangen ist. Und dann gesagt hat, das läuft schon und hat selbst bei Problemen, glaube ich, sich selber gedacht, es wird schon wieder werden.
Also bist du Aschenputtel? Ein bisschen?
Ja, kann man so sagen.
Vom Gefühl her.
Vom Gefühl, ja.
Ja, ja. Mhm. Wenigstens hast du eine Prinzessin gefunden, weißt du?
Das stimmt.
Ja.
Also meinst du meine Tochter, oder?
Doppelprinzessin.
Ja, okay.
Also, wenn das wirklich so läuft in der Kindheit, hat das natürlich massive Auswirkungen auf das gesamte Selbstbild. Ne? Und dass du wütend wurdest, ist völlig nachvollziehbar, glaube ich. Und es ist immer schade, wenn dann das Elternteil, was ja ein Auge drauf haben sollte, weil es ja dich geboren hat, wenn das ausfällt. Aus welchen Gründen? Aus Bequemlichkeit oder ja, zu viel andere Dinge zu tun.
Und jetzt kommt ganz kurz Werbung. Ihr habt vielleicht mitgekriegt, dass ich mein Bad neu bauen werde. Warum mache ich das? Tja, ich hatte eine Havarie und da dachte ich mir, bevor ich da jetzt so ein bisschen Flickwerk betreibe, mache ich es mir gleich richtig schön. Und da bin ich, zum Glück, durch meine Schwester, die auch ihr Bad mit Reuter gerade baut, auf reuter.de gestoßen. Das ist nämlich einer der größten Fach- und Online-Händler für Bäder und Leuchten. Ist ein Familienunternehmen, das finde ich ja schon mal sehr sympathisch. Und Reuter hat über 250 Premium-Marken, also alles, was man so kennt aus den Bereichen Bäder und Leuchten. Das Ganze online und zu fairen Preisen. Man kann da wirklich so einen Badkauf digital erleben. Die haben nämlich Top-Berater. Ich hatte so einen super sympathischen ehemaligen Installateur namens Timo. Und der ist mit mir die letzten Schräubchen durchgegangen und hat die in meinen Warenkorb gelegt, damit ich auch nichts vergesse. Wer aber von euch gerne eine persönliche Fachberatung wünscht, der kann natürlich auch in die Reuter.de-Stores nach Düsseldorf fahren. Ihr könnt euch alternativ sogar per Videocall beraten lassen. Ihr merkt schon, Service wird hier ganz, ganz groß geschrieben und das ist auch richtig so. Die Artikel kamen bei mir nach ganz kurzer Zeit schon an, weil mehrere hunderttausend Artikel sofort lieferbar und ständig auf Lager sind. Und ich muss sagen, merkt ihr vielleicht, ich bin Fan und wie mein Bad wird, das seht ihr bald auf Instagram. Reuter.de ist mein Tipp für euch und einen Link zu Reuter.de gibt's wie immer in den Shownotes. Ganz viel Spaß beim Umbau.
Das war die Werbung. Und würdest du sagen, dass dieses ganze Gefühl jedes Mal wieder hochkommt in Konfliktsituationen? Dieses, ich werde ungerecht behandelt, kriege nicht das, was die anderen bekommen oder von mir wird mehr verlangt?
Das ungerecht behandelt teilweise schon. Also mir fehlen immer die Beispiele. Mhm. Ich habe sie immer und dann sind sie weg.
Ja, ist so ganz normal.
Da hatte ich mit meiner Freundin auch drüber gesprochen, dass das so ein, wir wissen, wo die Probleme sind, aber ich kriege es nicht hin, an diesem Problem wirklich, doch, also natürlich möchte ich dran arbeiten und denke auch, dass ich dran arbeite, aber es komplett zu schaffen, das funktioniert nicht, weil ich dann immer wieder in diese Situation falle und da nichts gegen machen kann. Das ist.
Hast du es mal mit der Stiefmutter besprochen?
Was jetzt?
Wie es dir geht, wie du das empfunden hast. Also genau so, wie du es mir jetzt erzählst.
Nee, also weil ich da auch nicht das Gefühl habe, dass das notwendig ist von beiden Seiten. Also wenn ich ein Beispiel habe, ich war jetzt über ein Jahr lang in Therapie und hatte das meinen Eltern auch erzählt, dass ich jetzt in Therapie bin und vieles aufarbeite und dass es gerade die Aufarbeitung meiner Jugend und Kindheit ist. Da wurde das so gesagt, ja, schön. Es wurde nicht, meiner Meinung nach, nicht ernst genommen, dass ich mich jetzt therapeutisch helfe, also dass ich in Therapie bin, weil es auch viel wegen Prüfungsangst war, weil ich meine Prüfung nicht hinkriege mit meinem Studium, das ist aber nochmal ein anderes Thema. Und dadurch habe ich so das Gefühl, ich muss da nicht mit denen drüber sprechen, weil es eh nicht wirklich was bringt. Aber vielleicht sollte ich es auch. Es ist auch so eine innere Blockade, mich meiner Stiefmutter und vielleicht auch meinem Vater gegenüber komplett zu öffnen, wie es mir als Kind und Jugendlicher und auch noch als junger Erwachsener gegangen ist. Und ich jetzt ja auch viel, meine Freundin sagt immer, ich will viel kompensieren durch meine Tochter, weil meine Eltern jetzt Großeltern sind und das sollen sie anders sein als zu mir als Kind, sondern es sollen tolle Großeltern sein, so wie ich meine Oma hatte, die alles für mich war. So wünsche ich das meiner Tochter natürlich auch. Was ja auch falsch ist, weil ich nicht mit meiner Tochter meine Probleme mit meinen Eltern kompensieren kann, dadurch, dass sie jetzt Großeltern sind.
Ja. Ja.
Ja.
Also, so Konfrontationen sind natürlich immer unangenehm, ne? Weil da kommen ganz viele. Ja, klar. Aber da kommen ganz viele Sachen, die sich auch unterscheiden von deiner Sichtweise zum Beispiel. Darum geht es aber nicht. Es geht darum, dass du für dich einstehst, ne? Und deine Wahrheit sprichst. Weil diese Wut und dieses Gefühl der Ablehnung, diese Trauer darüber, die sitzt ja immer noch in dir drin. Und wenn du sie da sitzen lässt, dann kapselt sie sich irgendwann ab und dann wird sie ein ganz dicker, fetter, fieser, schwerer Klumpen. Noch schwerer, als jetzt schon ist. So. Und der einzige Weg, daran zu kommen, ist, die Schale aufzuschneiden. Idealerweise außerhalb des Körpers, wenn wir im Medizinischen bleiben. Das bedeutet, die müssen einmal verstehen, warum du diese Ängste hast, warum du zur Therapie gegangen bist und wie deine Kindheit für dich erlebbar war. Und zwar unabhängig davon, wie sie es sehen.
Aber ich glaube, das passiert nicht. Also ich denke, dass da meine Eltern nicht stur ist, das falsche Wort, aber dass die da...
Aber du hast nicht zugehört. Ich habe gesagt, es ist wichtig, dass du es sagst. Völlig egal, wie sie darauf reagieren.
Ja, aber dann mache ich mich ja verletzbar.
Richtig, das ist der Zauber des Lebens.
Ja, aber das ist schwierig.
Ja, klar, und angsteinflößend. Aber du bist kein Kind mehr und die können dir gar nichts.
Ja, richtig.
So, das Einzige, was sie tun können, ist sagen, stimmt nicht, das bildest du dir alles ein. So, dann weißt du, dass sie eher die Augen verschließen, als zu sagen, ja, richtig, das ist überhaupt nicht gut gelaufen. Aber ich kann dir vielleicht erklären, warum es so war. Wäre Medizin.
Möglich, aber das weiß ich ja nicht.
Ja,
weil
aber
ich kenne das Ergebnis ja nicht und ich weiß nicht genau, also ich kann jetzt ja nicht sehen, was bringt es mir wirklich? Also was ist das Ergebnis von allem?
Wenn du so durchs Leben gehst, wirst du nur sehr, sehr kleine Schritte machen können.
Das ist richtig.
Und zumal du jetzt auch einen Menschen hast, dem du idealerweise ein gesundes oder gesundendes Verhalten vorleben musst. Und wenn die das erste Mal sagt, will ich nicht, wird alles in dir hochkommen. Und dann hast du den ganzen Eiter in dir. Das ist nicht so gut.
Ja, das glaube ich.
Wenn man so an Sepsis denkt und so.
Ja, also das will ich ja nicht. Also ich will ja schon mehr oder weniger, wie es so schon heißt, alles anders machen als meine Eltern. Also vieles, nicht alles, aber vieles.
Momentan machst du es genau wie sie. Nichts teilen, was in dir ist. Ja?
Ja, mit ihr. Mit ihr teile ich das ja.
Ja, sie geht das aber gar nichts an. Also der Schmerz. Du musst dich heilen. Das haben deine Eltern nicht gemacht.
Hm.
Und wenn du sagst, du machst aber lieber nur Dinge, von denen du weißt, dass es gut ist und dass es nicht so böse endet und so weiter, dann bedeutet das, dass du einen kleinen Mikroschrittchen durchs Leben läufst und zwar immer nur da, wo es schon fertigen Trampelpfad gibt. Und das bedeutet auch, dass Scheitern nicht möglich ist. Darum machst du es lieber gar nicht. Irgendwas, zum Beispiel eine Prüfung, weil du könntest scheitern, aber da du da höllische Angst vor hast, lässt du es lieber.
Ich habe
so eine Angst,
die
bestehst du dann, ja.
Nee.
Du bestehst sie nicht.
Ja, richtig, das auch.
Ja, naja, klar. Aber das ist natürlich auch ein schöner Mechanismus, um dir zu versichern, dass du es eh nicht kannst. Es lohnt sich also nicht, diesen gefährlichen Weg zu gehen. So. Ich garantiere dir eines. Wenn du dich verletzlich machst, führst du ein 20 Trilliarden Mal freieres Leben, als wenn du es nicht tust. Weil du dann nämlich verstehst, dass die Gestaltung deines Lebens nicht mehr von denen abhängt, sondern nur von dir. Und du entscheidest dich dafür, jemand zu sein, der mit seinen Ängsten, seinen Verletzungen, seinen Sorgen offen umgeht. Und auch in der Lage ist zu sagen, das hat mir wehgetan damals. Das ist ja gar kein Vorwurf, das ist eine Feststellung, dass es so für dich war.
Hm.
Und vielleicht fühlen die sich provoziert dadurch, aber das ist auch gar nicht dein Problem. Die können ja nicht sagen, so, du gehst jetzt in dein Zimmer und raus darfst du erst wieder an Weihnachten.
Nee, das können sie nicht mehr.
Nee. Bist du wirtschaftlich von denen abhängig?
Nein.
Das Einzige, was passieren kann, ist, dass du ein besseres Leben hast hinterher.
Das wäre wünschenswert, also dass ich nicht mehr das...
Das ist die größte Gefahr.
Ja.
Das ist... unangenehm, logischerweise, ja, weil ihr bewegt euch jetzt auch in so einem Nicht-Angriffspakt, wo alles okay ist. Du beschreibst euer Verhältnis als gut, aber ich möchte ahnen, dass es von außen betrachtet wahrscheinlich relativ oberflächlich ist. Ja, hi, wie geht's euch? Ach, schön, wie der Garten wieder aussieht. Mensch, was hast du? Hast ein neues Auto gekauft? Aha, Potzblitz, wisst ihr was? Ich habe neulich diesen Job gemacht und guck mal, mein Kind hat jetzt krabbeln gelernt und sieh mal, der Hund hart plötzlich. Und so weiter.
Ja, das ist, ja, schon ist es recht oberflächlich. Und, oder ich kriege halt irgendwie immer negative Sprüche an den Kopf mit, wie läuft das Studium? Ach, immer noch. Wobei, nee, das haben sie beim letzten Mal nicht gefragt, wie das Studium läuft und wann ich endlich fertig bin. Das haben sie jetzt mal sein lassen. Aber ja, es ist schon irgendwie jedes Mal ähnlich, wenn wir uns doch treffen und jetzt auch wegen meiner Tochter häufiger sehen, in Anführungszeichen. Ja, doch, wir sehen uns häufiger, weil ich denen schon gerne ermöglichen möchte, dass sie natürlich ihr Enkelkind treffen. Das ist es gar nicht, aber die Treffen an und für sich sind immer ein bisschen, letztes Mal haben wir das auch so ein bisschen komisch. Also es ist immer so, als ob eine Kassette hängen geblieben ist und man immer wieder über das Gleiche spricht.
Ja, und so könnt ihr das natürlich machen, bis sie tot ins Grab fallen, aber interessant ist das nicht. Und das ist, darfst du auch nicht vergessen, dann wieder eine Beziehung, bei der sich eure Tochter abguckt, wie man Beziehungen führt mit Menschen, nämlich oberflächlich und nicht connected auf einer emotionalen Ebene. Dann lieber eine Beziehung, die wo es ein bisschen knuspert drinne, wo der eine sagt, das, was du gesagt hast, fand ich richtig doof, aber die ist wenigstens echt, weißt du?
Ja, ich glaube, da bin ich zu konfliktscheu einfach, dass ich dann sage, ich möchte gar nicht erst in diese Konflikte gehen und sagt dann einfach ja und arm und alles wird schon gut. Und beim nächsten Mal kusche ich halt wieder und sag halt das, was mein Vater meinetwegen sagt und sag, ja, okay, dann ist das so. Aber das ist einfach, es ist halt nicht einfach, weil es ja irgendwo mein Vater ist und ich schon zu ihm aufgucke, weil er viel in der Kindheit ja für mich gemacht hat. Dadurch, dass er, dass es so schwierig für ihn war, alleinerziehender Vater zu sein, als Lokführer, der Nachtschichten fährt und du das Kind hast. Das finde ich erstaunlich, wie er das geschafft hat. Und da dann, das sehe ich, glaube ich, noch zu oft, dass ich dann einfach nicht sagen kann, okay, Papa, das ist einfach, du hast mich schlecht behandelt. Ja doch, er hat mich nicht richtig behandelt und war nicht für mich da, obwohl er für mich da sein wollte. Das kann ich irgendwie nicht einfach so sagen, weil ich Angst habe, tatsächlich habe ich da dann Angst zu sagen oder ihm das Gefühl zu geben, dass er was falsch gemacht hat, auch wenn er vielleicht sogar weiß, dass er es falsch gemacht hat in bestimmten Situationen.
Aber Dinge anzusprechen bedeutet doch nicht zu sagen, ich mag dich nicht.
Nee, das ist richtig.
Das bedeutet nur, dass du sagst, das und das hat mich verletzt. Und Mensch sein bedeutet zwangsläufig Dinge zu tun, die andere verletzen. Das passiert jedem so. Das bedeutet nicht zu sagen, du bist ein Scheißvater gewesen. Das bedeutet, dann und dann habe ich mich wirklich ungerecht behandelt gefühlt und ich ahne, dass das die Ursache dafür ist, dass ich heute so irre konfliktscheu bin, übrigens auch in Sachen Dinge für mich tun, ja, wie zum Beispiel mich richtig ins Studium zu schmeißen oder aber mir einzugestehen, dass das Studium eigentlich nichts für mich ist.
Gut, das ist nach 18 Semestern schwierig.
Überhaupt nicht.
Es ist ja nur eine Prüfung.
Eine letzte Prüfung. Wie oft darfst du sie noch machen?
Solange ich Geld habe. Das ist meine Prüfungsordnung, lässt es zu, dass ich die Prüfung jedes halbe Jahr schreibe.
Wie oft hast du sie schon geschrieben?
Die eine? Ich glaube, das fünfte Mal bin ich jetzt im Januar durchgefallen.
Darf ich fragen, welches Fachgebiet?
Elektro- und Informationstechnik, Schwerpunkt Energieversorgung.
Mhm. Was fällt dir schwer daran?
Mich in diesen 90 Minuten zu konzentrieren. Weil ich die Prüfung, ich könnte die hier jetzt, glaube ich, vorrechnen.
Ja.
Aber in den 90 Minuten klappt es.
Du hast einen totalen Blackout.
Ja.
Hast du mit deinen Professoren mal gesprochen?
Ja und nein. Also dem einen ist es halt egal und der andere meinte einfach mehr lernen. Also so richtig über die Prüfungsangst nicht, nein.
Warum nicht?
Weil ich denke, es wird schon beim nächsten Mal klappen.
Alter.
Weil ich mir vorstelle, es ist ja nicht schwer und dann machst du es halt, es wird schon. Also das kriege ich immer Haue, wenn ich sage, es wird schon.
Ja, zu Recht. Auch ich möchte dich würgen an dieser Stelle. Freundlich gemeint.
Ja, okay.
Wie kannst du Prüfungsangst haben und denen nicht sagen, dass du Prüfungsangst hast?
Weiß ich nicht.
Also, geht natürlich. Bloß, du bist ja schon in einem Zustand, wo du sehr reflektiert bist über das ganze Geschehen. Und zumal du ja davon einen Vorteil hättest sogar, wenn sie es wüssten. Was ist, was hält dich ab, dass sie denken, du bist aber eine Vollnuss?
Ich weiß nicht, ob das mir so viel bringt, wenn ich sage, dass ich Prüfungsangst habe.
Ja gut, du kannst das Leben damit zubringen, die ganze Zeit Mutmaßungen anzustellen darüber, was andere Leute denken und was sie daraus machen. Oder du versuchst es einfach mal.
Wäre ein Plan.
Ich meine, dass du halt unheimlich viel Zeit verplemperst damit, darüber nachzudenken, was wäre, wenn, anstatt einfach mal zu tun, was gut für dich wäre.
Ja, aber da stand ich mir oft genug einfach selber im Weg und hab, ja.
Ja, aber wenn du es nicht für dich tun möchtest, würde es sich doch lohnen, das für dein Kind zu tun. Jemand zu werden, der einen Weg für sich findet und auch finden will. Und,
definitiv, ja. Aber ich habe manchmal so das Gefühl gehabt, dass ich es auch nicht verdient habe.
Genau, ganz klar.
Natürlich weiß ich, dass es kompletter Quatsch ist, dass ich denke, dass ich es nicht verdient habe, weil warum sollte ich es nicht verdient haben? Natürlich habe ich es verdient. Ich habe ja bis dahin alle Prüfungen bestanden. Ich habe meine Bachelorarbeit geschrieben. Ich warte jetzt nur noch darauf, dass ich diese eine Prüfung bestehe, um normal arbeiten zu können, weil
ja.
Lohnt sich.
Genau. Und diese Unsicherheit, ob du etwas verdient hast oder nicht, die hat natürlich ihren Ursprung darin, dass du nicht das Gefühl hattest, dass du ein Cheerleader-Team hinter dir hattest in deiner Kindheit.
Ja, weil wenn die leibliche Mutter keinen Kontakt zu einem haben möchte.
Ja, klar.
Die Stiefmutter jetzt nicht die goldene Stiefmutter war, der Vater nicht immer da war. Natürlich, aber es ist leichter gesagt als getan.
Absolut, ja. Da lohnt sich das, was man gemeinhin innere Kindarbeit nennt, weil du dann verstehst, dass du langsam aus diesem Beweis, dass du es nicht wert bist, heraustreten kannst und in dein erwachsenes Ich, ja, das durchaus ja intellektuell versteht,
ja,
dass es sehr wohl anders ist, ne, treten kannst. So. Und klar, das ist sehr leicht dahingesagt. Es ist umso schwerer, es zu machen. Aber wir haben ja hier noch eine Stunde, darum ist es hier immer ein bisschen mit der Brechstange. Dieses, was du vorhin fast erschrocken, ja, aber da mache ich mich ja verletzlich genannt hast, genau darum geht's. Weil in diesem Verletzlichen dein authentisches Ich steckt.
Hm.
Und das muss an die Sonne, ist nämlich ganz schön blass.
Das kann sein.
Und auch den Professoren zu sagen, hört mal, ihr wundert euch vielleicht, ja, obwohl ich alles bis hierhin 1A gemacht habe. Ich meine, 5-mal die Prüfung, das sind ja mindestens 2,5 bis 3 Jahre, dass du da jetzt schon rumwerkelst an diesem Abschluss.
Ja, nicht nur an der Prüfung. Also das Studium hat sich sehr lang gezogen.
Okay, jetzt, weil das, du immer wieder in Situationen
weil
kommst.
Weil ich immer wieder in Situationen komme, wo es nicht so geklappt hat, wie es klappen sollte. Ob es jetzt am Anfang, des Studiums war ich Student, ohne zu studieren. Dann hat man wieder geschludert, dann kam Corona, was zu der Therapie am Ende des Tages geführt hat, unter anderem. Aber ja, es waren immer Situationen, irgendwas kam immer dazu, dass ich gesagt habe, irgendwas mit den Prüfungen funktioniert nicht. Und dann die Prüfungsangst und dann nicht alles auf den Punkt gebracht.
Mhm.
Und ja.
Wie lange führst du diese Beziehung jetzt zu deiner Freundin?
Seit 4 Jahren, 3,5 Jahren, 4 Jahren.
Und wie hoch ist ihre Verzweiflung mit dir? Groß, nicht hoch?
Groß, es ist groß. Also schon, dass man das gemeinsam alles hinkriegen kann.
Mhm.
Aber es auch viel an mir liegt, dass ich meinen Scheiß, meinen Mist hinbekomme.
Du darfst Scheiße sagen,
ja. Dass ich meinen Kram zusammenkriege, dass ich das aufarbeite, was bei mir schiefgelaufen ist, wofür ich ja in erster Linie nichts kann, aber damit lerne umzugehen, was in meiner Kindheit passiert ist,
mhm.
Damit genau. Ich meine Beziehung zu meiner Partnerin sowie zu meinem Kind vernünftig führen kann, so wie ich es auch zu Freunden führen kann, beziehungsweise, ja gut, da ist vermutlich auch nicht immer alles koscher und man verstellt sich, wobei nein, bei meinen beiden besten Freunden muss ich mich nicht verstellen. Aber klar gibt es auch die Frage war, wie groß, ja.
Gesprochen wäre ein echter Ingenieur, also. Lass uns doch im Kopf bleiben.
Ja, okay.
Also, pass auf, du bist wahnsinnig süß. Das ist, die Eiterbeule liegt ja da schon sichtbar rum.
Ja.
Ja? Im Grunde geht es jetzt nur noch darum, die aufzustechen.
Ja.
Und du wirst merken, sobald es anfängt zu laufen, dass es eine wahnsinnige Erleichterung für dich ist.
Ja, ganz immer. Achso, nee.
Ja.
Erzähl. Entschuldigung.
Ich wollte nur ganz kurz noch sagen, bei dem Ansprechen von Dingen, die gewesen sind, geht es ausschließlich darum, nicht in den reinen Vorwurf zu gehen. Aber du darfst natürlich darüber sprechen, wie es dir ging, wie deine Version deiner Kindheit war, aus deinem Blickwinkel. Und das bedeutet nicht, dass man sagt, du bist die beschissenste Stiefmutter der Welt und du bist so ein Z-Klasse-Vater. Es lohnt sich wirklich
nein,
überhaupt
das
nicht.
Nein, das würde ich ja auch niemals sagen. Das
genau,
ist ja
natürlich nicht. Aber ich will es dir nur nochmal sagen.
Ja.
Du kannst solche Gespräche auch führen, indem du sagst, ja, jetzt mal so wirklich grob umfasst, hört mal, ich habe was auf der Seele, das seit vielen, vielen Jahren. Und ich meine das nicht als Vorwurf oder irgendwas, was es einleitet. Ich will bloß euch meine Version der Dinge aus meiner Sicht sagen, ohne dass ihr jetzt in so einen Verteidigungsmechanismus fallen müsst oder direkt widersprechen. Hört mir einfach nur kurz zu. Ich will euch einfach nur sagen, wie sich manche Sachen aus meiner Sicht angefühlt haben, damit ihr versteht, warum ich heute in manchen Situationen so und so bin. That's it. Und wenn du dir erbittest, dass dir zugehört wird erstmal, fällt der meisten Leuten wahnsinnig schwer, ich muss mich aber verteidigen, ich muss da reinspringen, dann findet ein echtes Gespräch statt. Auf Augenhöhe, weil du jetzt erwachsen bist.
Ja.
Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Und das bedeutet nicht, ich mag dich nicht, ich finde euch alle doof, ich will nie wieder was mit euch zu tun haben, sondern hört mir einfach kurz zu. Das brennt mir auf der Seele. Und das Recht hat jeder. So. Und es ist ganz egal, wie die reagieren. Die können sagen, was, Potz Blitz, wir haben uns alles vom Munde abgespart, bla bla bla. Es geht darum, dass du lernst, dass deine Stimme gehört werden darf. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dass deine Wahrheit ist. Und die ist wahr. Ja? Hm. Fertig. Und weil das so schwer ist, musst du anfangen, das zu üben im Kleinen, Kleineren. Hm. So. Und dich da Stück für Stück ranarbeiten.
Ja, das ist ja schon das Problem. Einfach so den Termin finden, wo ich mit denen drüber sprechen kann, das fällt mir ja schon schwer. Das ist ja.
Weil du das rauszögerst, weil du nicht fragst?
Ja.
Okay, gut. Du hast eine Partnerin, die steht hier draußen. Die hat dich hierher geschickt in der Hoffnung, dass du ein bisschen mutiger wirst.
Ja, dass ich einfach klar drüber spreche und das dann nicht nur sie mir sagt, was ich tun soll.
Ja, genau. Aber dann könntest du ja ihr gleich erzählen, worüber wir gesprochen haben. Und wenn du bei manchen Sachen Hilfe brauchst, weil du einfach von Angst gelähmt bist, dann ist es okay. Das bedeutet aber nicht, dass du die Verantwortung für dein Leben in fremde Hände geben darfst. Ne? Das hast du schon gehabt. Viele Jahre, sondern wenn du sagst, bitte hilf mir, einen Termin zu suchen, ist es in Ordnung. Ja? Hm. Und es ist auch in Ordnung, wenn sie mit dir dahin geht und deine Pfote hält. Ja, und vielleicht musst du ganz viel weinen und so, das ist aber alles völlig in Ordnung. Du musst es nur sagen, was deine Wahrheit ist. Und ich garantiere dir, das ist wie mit jemandem Schluss machen müssen. Sobald die ersten Worte raus sind, geht's. Es ist in der Fantasie immer schwerer, als es tatsächlich ist.
Hm. Ja, teilweise ist es im Kopf sogar einfacher. Da gehe ich hin, sage, wie es ist und dann schön war's. Und wollen wir jetzt Kaffee trinken? Aber so ist es ja leider nicht.
Wollen wir jetzt Kaffee trinken? Nein, das würde ja wiederum eine richtige Unterhaltung ausschließen. Du musst ja auch deren Version hören. Und selbst wenn, nehmen wir an, deine Stiefmutter sagt dann, ja, du warst aber auch nicht einfach, dann nicht sofort in Verteidigungsmechanismus. Okay, das ist jetzt echt für Fortgeschrittene, aber nur, damit du es später nochmal nachhören kannst, dann eben nicht in den Verteidigungsmechanismus zu verfallen, ja, den kindlichen, sondern zu sagen, ich kann mir das vorstellen, weil du hast mich ja mit 8 Jahren übernommen von einer Frau, die du wahrscheinlich für völlig verrückt hältst. Oder wie auch immer.
Keine Frage, das ist mir eigentlich bewusst. Also es ist nicht so, dass ich nicht unbedingt weiß, wie ich in so ein Gespräch gehen sollte und wie ich mich zu verhalten habe, weil das habe ich schon oft genug jetzt, glaube ich, gemacht, wie man vernünftig diskutiert, würde ich, oder sich auch streitet. Das kann ja alles ohne Vorurteile und gegenseitige Kleinmachen oder Kleinreden funktionieren, wenn man viel von sich selber redet und gar nicht über den anderen redet, sondern wie man das, wie du gerade gesagt hast, wie ich es empfinde. Und dann natürlich auch nachvollziehen, wie die das kann ich schon. Also ich glaube, dass ich das differenzieren kann. Aber das ist halt immer nicht so einfach zu machen.
Nee, das stimmt. Aber es ist für keinen von uns einfach. Warum soll es hier besser gehen?
Ja, stimmt.
Schwer ist das für alle. Prüfungen schreiben ist auch schwer für jeden. Aber für manche eben noch schwerer. Bloß es geht ja um deine Zukunft, ne? Du hast das Recht auf eine Zukunft.
Ja.
So wie du sie willst.
Natürlich, ja.
Schnapp sie dir.
Ich probiere es.
Good enough for now, denke ich. Aber weißt du, wenn du zum Beispiel den Schwung gleich nimmst, gehst aufs Klo, setzt dich auf den Pott und schreibst eine E-Mail an deine ProfessorInnen und sagst, liebe Leute, ihr kennt mich vielleicht aus den letzten Jahren. Juhu.
Oder auch nicht.
Ich bin der, der schon zum 5. Mal die Prüfung versemmelt hat. Was ich noch nie mich getraut habe zu sagen, ist, ich habe eine panische Prüfungsangst. Und jedes Mal, wenn ich diesen Raum betrete, ist mein Hirn wie leergefegt. Ich könnte euch einen Vortrag halten über jedes einzelne Modul dieser Prüfung, weil ich es in- und auswendig kann. Nur ich komme in diesem Prüfungsrahmen überhaupt nicht klar. Gibt es irgendwas, was wir tun können? Liebe Grüße, euer Dominik.
Wenn das klappen würde, dann das wäre cool, aber ich...
Aber was lieber nicht machen, weil wer weiß...
Ja, nein.
Was wäre die schlimmste Konsequenz von so einer Mail?
Nein, das geht nicht, zu hören.
So, dann wärst du genau an demselben Punkt, wie du jetzt bist, nämlich du musst diese Prüfung nochmal machen. Der Verlust ist 0.
Ja, ist richtig.
Und ein Verlust, der keiner ist, ist ja fast schon Gewinn.
Ja, wenn man es so sieht, schon. weil man es wenigstens probiert hat.
Genau, weil man es wenigstens probiert hat. Und nur darum geht's. Wenn du vor einem Berg stehst und hochguckst und denkst, fucking hell, das schaffe ich nie. Ich gehe lieber direkt wieder zurück ins Hotel und lege mich wieder ins Bett. Weil, na gut, Sonnenaufgang hin oder her, muss nicht. Alle anderen kommen wieder und sagen, Wahnsinn, ey, sowas habe ich noch nie gesehen. Hm. Ärgerst du dich in Grund und Boden, weil du es nicht mal versucht hast.
Ja, stimmt.
So ist eigentlich alles im Leben. Ne? Und Vermeidungstaktiken sind natürlich eine Schutzmaßnahme für dich, ja, weil du denkst, ich könnte verletzt werden. Hm. Du bist doch sowieso schon verletzt. Du blutest bloß jetzt nach unten. Ne? Deine Tochter steht da, klatsch.
Ja, das soll natürlich nicht sein.
Das wird aber sein, wenn du es nicht machst. Es gibt ja diesen Sinnspruch, wenn du die eigenen Verletzungen nicht heilst, dann blutest du auf die, die nichts damit zu tun haben. Und das ist keine Ausnahme, sondern eine Regel.
Hm. Ja, das will ich ja definitiv nicht. Also so, dann solltest du doch alles machen.
Richtig. Und zwar pronto, solange du noch den Mut hast. Jetzt. Du brauchst Cheerleader in deinem Leben. Ja, gerade weil es dir so schwer fällt, in die Handlung zu kommen.
Hm.
Und es kann nicht alles deine arme Freundin machen.
Nein,
dann wird die wahnsinnig.
Ja.
So, dann zur Not holst du dir deinen besten Kumpel und sagst, pass auf, mir ist klar geworden, ich brauche einfach jemanden mit einem Megafon, der hinter mir steht und schreit, du schaffst das, kannst du das bitte machen? Ja, okay, mache ich.
Das macht er, das macht er ja irgendwie schon. Also, ja, ich muss es, ja.
Du musst nur auf ihn hören.
Genau.
Ja.
Ich muss dann sozusagen selber, das, was ich noch selber machen muss, muss ich dann auch machen. Ich kann ja nicht alles von meiner Freundin oder meinem besten Kumpel machen lassen.
So, und da wiederum sind wir alle gleich. Wir müssen alle unseren eigenen Scheiß wegräumen.
Manchmal, ja, wenn der Scheiß noch klein ist, dann geht das. Aber irgendwann ist er so groß, dass es dann, wo fange ich an, wo höre ich auf? Aber ja, im Grunde ist es jetzt einfach. Erstmal einen Professor schreiben und dann das mit meinen Eltern, vielleicht auch mit meinen Eltern, recht probieren zu klären.
Ich will dich nicht kleinreden, aber hier gibt es Scheißhaufen, die so groß sind, dass du und ich kombiniert davor stünden und denken würden, fuck, okay, wir brauchen 10 Lastwagen.
Ja, okay, das stimmt.
Für deinen Scheißhaufen reichen 1 oder 2 Lastwagen.
Ja.
Also, ist ein bisschen Geschippe, aber das kriegt man hin. Und wenn du wirklich das Gefühl hast, du schaffst es nicht alleine, hol dir einen guten Therapeuten oder Therapeutin an die Seite, die genau daran mit dir arbeiten, weil du lähmst dich zu Tode sonst.
Ja, damit habe ich ja, also ich war ja schon in Therapie, aber das hat nicht so viel gebracht.
Die Frage ist, ob du offen warst da oder nicht. Oder ob du auch wieder eher das gesagt hast, was die Person da hören wollte.
Ich denke schon, dass ich offen war. Da glaube ich tatsächlich, dass die Therapie eher auf die Prüfungsangst gezählt hat und dass wir das hinkriegen, dass das Studium läuft und nicht auf alles andere.
Wurde das mit in die ganze Rechnung einbezogen?
Ganz kurz nur, aber wirklich drüber gesprochen, glaube ich, eigentlich deswegen.
Ja, dann ist es scheiße. Also ja. Ganz kurz geht nicht, weil das hat ja eine Ursache. Prüfungsangst entsteht nicht einfach so, weil da eine Prüfung ist.
Mhm.
Das ist, hat natürlich seinen Ursprung in der Story, die du dir über dich selber erzählst und die du glaubst. Nämlich, verdienen tust es nicht, gut genug bist du eigentlich auch nicht. Niemand will mit dir was zu tun haben, nicht mal deine eigene Mutter. Und deine Stiefmutter, ja, gibt dir nur den Käse, nicht Nutella, weil du es nicht verdient hast. So. Und da musst du natürlich einmal durchkärchern. Unbedingt.
Hm.
Weil es dann gut wird für dich.
Ja,
und für deine Tochter.
Ja, das ist...
Und für deine Freundin.
Ja, das ist für mich eigentlich das Wichtigste.
So, dann, wenn du dir jetzt schwer tust, es für dich zu tun, denk immer dran, du tust es... Ja, für die nächste Generation. Das ist doch eine gute Motivation.
Definitiv.
Und eine schöne Aufgabe finde ich für jetzt, diese E-Mail schreiben an die Uni. Die muss nicht episch lang sein. Und wenn du merkst, wenn die Gedanken wieder zu stark werden, stell dir vor, ich stehe hinter dir und ziehe dich fest an den Öhrchen. Liebevoll. Sag
okay.
Mal das. Just do it.
Ja.
Weil dir nichts passieren kann. Es kann dir nichts passieren.
Das stimmt.
Ich kann dir das als Sprachnachricht aufsprechen, dass du es dir wieder und wieder vorspielen kannst. Es kann dir nichts passieren. Du bist erwachsen. Du bist Herr deines eigenen Schicksals.
Hm.
Zeig dich.
Ja, stimmt schon.
Und dich zeigen bedeutet, dich emotional verwundbar machen. Das bin ich. Wenn du da das Messer reinstichst, tut's weh. Je mehr du das machst, desto weniger Schmerzen hast du. 1000-prozentig. Klingt so.
Ist ja, es aber klingt, nicht. Ja, ja.
Ja. Ja. Die Leute stechen nicht, wenn das Ziel so offensichtlich ist. Die wollen ja die Reaktion. Wo piekst es besonders? Wenn du ihnen sagst, hier piekst es besonders, sagen die, langweilig.
Ja, okay.
Ja.
Das stimmt.
Vielen Dank, dass du gekommen worden bist hierher.
Ja, schon. Also ich bin schon aus eigenem Hintergrund auch hergekommen. Also es ist nicht so, dass ich gezwungen wurde, sondern ich wollte das schon.
Auf
ich
jeden Fall nicht gehabt, sehr, sehr schön, dass du da warst. Und so einen Gast wie dich hatte ich wirklich noch nie. In knapp 300 Folgen.
Das ist gut und schlecht zugleich, glaube ich.
Das ist auf alle Fälle immer gut.
Super, dankeschön.
Das war Paula Liebenlernen. Und wenn ihr auch mal kommen wollt, dann schreibt mir am besten auf Instagram. The Real Paula Lambert bin ich da. Bis dann. Yeah.